Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Außenseiter Zukunftsweiser. Wir beschäftigen uns in diesem Semester mit interessanten Köpfen. Mein Name ist Volker Friedrich, lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich damit, Semester um Semester für Sie diese Reihen zu organisieren. Das Programm dieses Semesters, falls Sie es nicht kennen, steht auf illustren blauen Handzetteln. Ich lasse die mal rumgehen, vielleicht wollen Sie ja noch mal wiederkommen. Da finden Sie noch andere interessante Vorträge genannt für dieses Semester und Sie finden auch genannt, wo Sie nachlesen können und vor allen Dingen nachhören können, was bisher geschah. Wir haben nämlich die meisten Vorträge in Ton dokumentiert und die stehen auf einer Internetseite. Und da können Sie inzwischen so gut, jetzt sind noch mal ein paar dazugekommen, ich glaube, wir sind mittlerweile bei rund 160 Vorträgen, die Sie online sich anhören können aus den letzten Jahren. Und gestatten Sie mir die unbescheidene Anmerkung, das hat keine andere Hochschule in Deutschland. Da sind wir doch mal stolz, das ist doch schön. Nun denn, wer ist heute bei uns zu Gast? Frau Bettina Schröm. Was sollten Sie von ihr wissen? Ich mache es kurz. Sie hat studiert, und zwar Romanistik und Germanistik an der hiesigen Universität Konstanz. Und sie hat sogar einen Beruf gelernt, nämlich den des Redakteurs und ausgeübt, ich glaube, so ein Dutzend Jahre im, sage ich das richtig, nordwürttembergischen Raum, auf der Alb eher. Ne? Und seit einigen Jahren ist sie an dieser Hochschule tätig, nämlich an den Studiengängen Kommunikationsdesign ist sie als Studiengangsreferentin tätig und versorgt dort alle mit Wohltaten. Heute wird sie Sie versorgen mit einem Vortrag über Richard Wagner. Und ich bin sehr gespannt, was wir heute auf die Ohren bekommen. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Frau Schröm.
Danke, danke, hallo. Sie hören mich alle? Jetzt ist ganz kurz wichtiger, dass Sie was anderes hören. Wir fangen an, ich soll schnell und zügig sein, deswegen fangen wir schnell an und wir fangen mit Musik an. Es drängt sich geradezu auf, die Meistersinger von Nürnberg, es singt Klaus Florian Vogt, fanget an, so rief der Lenz in den Wald. Ich das mal hier. Das ist er, Richard Wagner. Und so viel zu dem Vorwurf, dass Richard Wagner ja so einer ist, der sowieso keine Melodien schreiben konnte. Ja, liebe Zuhörer, was für ein Datum, um ausgerechnet über Richard Wagner zu sprechen. Der 11.11., Fastnachtsanfang. Keinen gibt es in der Musikgeschichte, über den sich besser Witze machen ließen. Keiner lässt sich besser parodieren, über keinen lässt sich leichter spotten. Was soll man eigentlich auch sagen über einen, der gern witzige Samtkappen und Morgenröcke getragen hat und Opernverse geschrieben hat wie die folgenden. Vor Klugheit bläht sich zum Platzen der Blöde. Oder besser noch, wie taumeln die Tölpel dahin, durch das Tal talpen sie schon. Hoyotoho, rufen die Walküren und man würde eigentlich am liebsten einstimmen. Also vor 200 Jahren ist er geboren, der Wagner, in Leipzig. Und mitten, da sind wir wieder bei der Fasnacht, mitten im venezianischen Karneval ist er 70 Jahre später gestorben. Das Sofa, auf dem er in den Armen von Cosima verschied, wird derzeit zu Ausstellungszwecken restauriert. Auch dieses Sofa wird sicherlich von den Wagnerianern dieser Welt sehr bestaunt werden, wie eigentlich fast alles, was sich so um den grünen Hügel in Bayreuth abspielt. Das ist es. Die Cosima soll 25 Stunden neben dem toten Richard verbracht haben. Man hat sie dann mit Hilfe eines Arztes weggeführt. Es gibt zwar keine Mozartianer und keine Bachianer, aber Wagnerianer gibt es viele. Und die hießen auch schon so, als Wagner noch gelebt hat. Es steckt ein bisschen was Unreflektiertes in dem Begriff, so als würde es sich um eine Sekte handeln. Naja, Sekte ist es wahrscheinlich keine, aber einen Guru, den hat man schon. Richard Wagner. Der internationale Wagner-Verband hat weltweit Mitgliedsverbände. Von Estland bis Neuseeland gibt es Ortsgruppen, in denen sich die Gleichgesinnten regelmäßig treffen. Das Engagement ist emotional und unter Umständen auch finanziell beträchtlich. Es war in diesem Sommer in der FAZ eine Anzeige geschaltet, deren Geschichte ich kurz vorlesen möchte, und zwar aus der Berliner Zeitung. Erich Fischer hat eine Anzeige geschaltet. Nicht irgendwo, sondern im Feuilleton der FAZ von Donnerstag. Was steht da geschrieben? Das hier. Aus Ehrfurcht und Liebe für Richard Wagner werden wir unsere Ring-2-Plätze in Bayreuth nicht einnehmen. Ein kurzer Text, der aber viel über Herrn Fischer erzählt. Herr Fischer liebt und ehrfürchtet Wagner. Herr Fischer verfügt über das nötige gesellschaftliche Standing, um Bayreuth-Karten zu bekommen. Oder Herr Fischer hat 10 Jahre auf die Karten gewartet. Herr Fischer kann sich Bayreuth-Karten leisten. Und so weiter und so weiter. Wenn Sie jemand sind, der Aufmerksamkeit mag, möchten Sie jetzt bestimmt wissen, was so eine Annonce kostet. Mal anrufen. Was müsste ich bezahlen, wenn ich eine Textteilanzeige schalten möchte wie Herr Fischer? Diese hier wurde mit 81,10 Euro berechnet. Ob, geht ja eigentlich. Pro Millimeter. Ah, danke, Wiederhören. Nachgemessen ausgerechnet, das sind über 4.800 Euro pro Anzeige. Herr Fischer wollte, dass sie an 5 Tagen erscheint, macht zusammen über 24.000 Euro. Das hat Herr Fischer aus Privatmitteln bezahlt. Und ich behaupte jetzt einfach mal, sowas wäre bei einer Mozart-Inszenierung nicht passiert. Wie man vielleicht merkt, bin ich auch nicht wirklich eine Wagnerianerin. Schlimmer noch, eigentlich habe ich ihn gemieden. Wie viel lieber wäre mir doch das andere Geburtstagskind des Jahres, Giuseppe Verdi. Ironischerweise genau gleich alt und man kann die Melodien auch viel besser unter der Dusche singen. Aber mit dem Wagnerjahr kam der Vorsatz, zumindest eine Bildungslücke zu füllen, und deswegen habe ich Wagner für diese Vortragsreihe vorgeschlagen. Wer das tut, der behauptet ja gleich 2 Sachen. Zum einen Außenseiter sei er gewesen und dann auch noch Zukunftsweiser. Das muss ich jetzt wohl irgendwie beweisen. Ich dachte mir, ich präsentiere Ihnen Wagner in einigermaßen leicht verdaulichen Häppchen, und das ist ein Irrtum, das geht so eigentlich nicht. Also ich versuche es jetzt trotzdem, aber möchte doch sagen, Wagner war einer, der hat extra noch eine spezielle Art Tuba entwickelt, damit es noch ein bisschen satter klingt, und genauso ist auch irgendwie das ganze Leben. Wir machen das Schritt für Schritt und konzentrieren uns am Ende auf das Hauptwerk, den Ring des Nibelungen. So ganz kurz zur Gliederung des Vortrags. Die ersten 2 Punkte würden der Biografie gewidmet sein, da gehen wir so einmal kurz durch und dann vertieft man das, was Wagner so ein bisschen ausmacht. Eben der Schnorrer, der Schwätzer, der Liebende, der Visionär. Mal schauen, was es dazu zu sagen gibt. Kapitel 1, der Vaterlose. Wilhelm Richard Wagner wurde am 22. Mai 1813, in Leipzig geboren. Das ist kein wirklich guter Zeitpunkt gewesen für diese Stadt. Denn Leipzig war französisch besetzt und noch im selben Jahr sollte die Völkerschlacht die Entscheidung bringen. Das ist ein Ereignis, das auch wir uns heute kaum vorstellen können. Rund 600.000 Soldaten aus unterschiedlichen Ländern Europas waren in Leipzig. Warum ist das von Bedeutung für uns? Richard Wagner wurde schon als Säugling mehrfach umgezogen. Man hat sich einfach Sorgen gemacht. Die Stadt war verwüstet, ein einziges Lazarett. Tote Pferde lagen auf den Feldern. Und ein indirektes Opfer der Schlacht war auch Richards Vater, der noch im Geburtsjahr, am 23. November 1813, dem Lazaretttyphus erlag. Das wäre der Ruin gewesen, hätte es nicht einen Familienfreund gegeben und dann auch schon sehr bald einen neuen Gatten von Johanna Wagner. Das war der Ludwig Geier. Die haben bereits 1814 dann schon wieder geheiratet. Und das muss ein sehr guter Stiefvater gewesen sein, denn der Wagner hat ihn ein Leben lang in ganz positiver und zärtlicher Erinnerung behalten und hat auch als Wappentier dann den Geier gewählt. Ich muss auch sagen, dass ungefähr 3 Bibliotheksmeter an Literatur dazu geschrieben worden ist, ob der Geier wirklich der leibliche Vater von Richard Wagner war, also ob das schon vorher was war. Das ist vermutlich alles Unsinn, aber jetzt wissen Sie, dass es Teil der Forschung ist. Man braucht es auch mit der Psychologie gar nicht zu übertreiben, um das nachvollziehen zu können, dass wer in eine solche Situation hineingeboren wird, unter Umständen Spuren davonträgt. Die Unruhe der frühen Kindheit, äußerlich wie innerlich, hat Wagner nicht mehr verlassen. Das war ein unsteter Geselle. Zwischen Dresden, Riga, Paris, Zürich, München, Wien und Bayreuth können ganz viele Städte mit einem Wagner-Aufenthalt angeben. Es ist völlig unmöglich, all die Stationen in einem so kurzen Vortrag auch nur aufzuzählen. Dass es ihm angesichts all dieser Umtriebigkeit gelungen ist, Werke solcher Ausmaße zu Texten zu komponieren, eine neue Form des Musiktheaters zu entwerfen, über 650 Seiten theoretische Schriften zu hinterlassen, das gehört so rein quantitativ zu den Phänomenen, die tatsächlich faszinierend sind. Das Kind war jedenfalls kränklich und hochsensibel, sah Gespenster, Möbel wurden lebendig, hat sich durch bestimmte Treppenhäuser noch mit 9 Jahren nicht getraut. Kurz, er fürchtete sich viel und bereits 1821 wurde er zum zweiten Mal vaterlos. Da war er 8 Jahre alt und Ludwig Geier starb. In fast allen Opern hat sich dieses Trauma irgendwie vermittelt. Also viele der großen Wagner-Helden sind selbst vaterlos und oft wird dieses Thema der Vaterlosigkeit in den Opern auch thematisiert. Wo der Vater fehlt, weil es sich zum Beispiel bei Siegmund um Gottvater Wotan selbst handelt, da müssen Symbole her, zum Beispiel ein Schwert. Und dazu haben wir eine Arie. Ein Schwert verhieß mir der Vater, heißt sie. Die gehört zu den, also die Wagner kennen, gehört zu den ganz großen, ganz bekannten Wagner-Arien, die sich auch so rausnehmen lassen aus dem Werkzusammenhang. Sie werden hören, Siegmund ist in Feindes Haus. Es ist eine ganz düstere Stimmung. Und da können Sie gleich so ein bisschen Leitmotive raten spielen. Also man hört das Motiv Hundings, also dieses Feindes, das ist ganz finster. Kurz darauf kommt das Motiv von Sieglinde, der schönen Frau, und dann eben das Motiv des Schwerts. Es singt Jonas Kaufmann. Und es ist aus der Walküre, ja genau. Das ist ein bisschen blöd, wenn das da oben mitläuft. Einfach die Augen zumachen.
Feindes Haus. Seine Rachepfand raste ich hier. Eine Weile sah ich, wann ich und her. Entzückend bannen zählt mein Herz. Zu der mich Sehnsucht zieht, wie mit sichem Zauber mich schert. Im Zwang hält sie der Mann, der mich wehrlos enthält. Was mit denn das Herz noch nicht?
Und zwar kommt das Motiv, das sage ich jetzt auch gleich mal so vorweg, das kommt, bevor Siegmund selber das Schwert sieht. Das ist sozusagen eine Andeutung für den Hörer, das Schwert ist im Raum, du musst es nur finden, er findet es dann auch. Kleine Anekdote zu den Spitzentönen, Sie haben es gehört, es war ein hohes Gess. Der Tenor, das am längsten halten konnte, hat 17 Sekunden ausgehalten. Bei dem hier ist es, glaube ich, 9,5 Sekunden. Die Musikkritik ist bei sowas sehr genau, da misst man sowas. Und in Bayreuth wird seit Anbeginn aller Aufführungen Buch geführt darüber, wie lange die Tenöre diese beiden Töne aushalten. So. Also so viel zum Thema Vatertrauma. Immerhin, die Wagner-Geiers waren eine ziemlich kunstsinnige Familie. Mehrere Schwestern sind Schauspielerinnen geworden. Und bereits als Kind hat Richard Karl Maria von Weber verehrt. Der hatte den Freischütz geschrieben, der war der Star der Szene. Und es steckt auch ganz viel von Weber in dem Wagner drin. Also auch diese Themen Freischütz, fliegender Holländer, das ist alles nicht so weit voneinander weg. Mit der Schule stand er ziemlich auf Kriegsfuß. Und für ein Wunderkind hat ihn auch kein Musiklehrer gehalten. Als Jugendlicher entscheidet er sich trotzdem, Musikunterricht zu nehmen. Er liest Unmengen, Hoffmann, Tieck, also was damals so in war sozusagen. Beethovens Neunte wirkt wie eine Offenbarung für ihn und er schreibt sich dann in Leipzig mal als Musikstudent ein. Das Studium hat er nie zu Ende gebracht. Auch das ist einer der Vorwürfe, die man Wagner macht. Er wäre quasi ein Autodidakt. Bis zu einem gewissen Punkt stimmt das wohl auch. Allerdings muss man schon einwenden, das war ein Schnellleser und ein Vielleser. Der hat ungeheuer viel aufgesogen und der war schon in jungen Jahren einer der besten Kenner der Instrumente schlichtweg, also der Instrumentenkunde, das hört man den Stücken auch an. Also da, ja, also es ist nicht vom Himmel gefallen, es kommt nicht aus dem Nichts, aber so eine richtige Laufbahn wie die anderen hatte er nicht. Also wenn man denkt an Mozart, Schumann, Beethoven, die haben alle wahnsinnig toll Klavier gespielt und im Prinzip aus diesem Virtuosentum hat sich die Komponistentätigkeit entwickelt. Der Wagner hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob der was gespielt hat, aber jedenfalls nicht so, dass er jetzt damit berühmt geworden wäre, sondern dem ging es irgendwie gleich ums Ganze. Der hat Theaterstücke geschrieben und dirigiert und wupp dich. So. Aber erfolgreich war das am Anfang natürlich nicht. Erst 1832 kommt eine Ouvertüre in D-Moll im Gewandhaus zur Aufführung und das Publikum applaudiert, naja, mein Gott, da war er 19. Er schreibt, komme aus der Leere. Eine Sinfonie wird hochgelobt, eine erste Oper, die Hochzeit wird begonnen, aber nicht vollendet, weil die Schwestern ihn angesichts der Handlung dermaßen auslachen, dass er es dann in die Ecke legt. Aber es gibt ein zweites Frühwerk, die Feen, und das ist tatsächlich auch erhalten und ist wohl in diesem Jahr jetzt auch mal wieder gespielt worden. Und was wohl tatsächlich ganz überraschend ist, ist, dass dieser junge 20-Jährige aus dem Nichts irgendwie dann doch eine Oper hinstellt, die eigentlich allen formalen Anforderungen genügt. Ja, es ist der Auftakt eines ziemlich umfangreichen Schaffens. das sich doch sehr auf das Musiktheater konzentriert. Also mal kurz für die, die Protokoll schreiben müssen. Wagner ist Autor unter anderem folgender Opern: Das Liebesverbot, Rienzi, Der fliegende Holländer, Tannhäuser, Lohengrin, Tristan und Isolde, Die Meistersinger, Der Ring des Nibelungen mit 4 Opern und dem Bühnenweihfestspiel Parsifal. Naja, also erstmal wird er Chordirektor am Würzburger Theater. Aber wie immer, er bleibt nicht lang. Kapitel 2, der Erlösungsbedürftige. Ich nenne das Kapitel nicht nur deswegen so, weil in Wagners Opern eigentlich alle unablässig ständig auf der Suche nach Erlösung sind. Also oft ist es so, irgendwer ist verflucht und es kommt eine Frau und die Frau opfert sich und erlöst. Oder beide sterben und es gibt Erlösung dadurch. Also dieses Thema mit der Erlösung ist sehr oft, leider sehr oft verbunden mit Tod und ist schon eine Idee fix bei Wagner, das muss man schon so sagen. Naja, aber auch Wagner selber hat ungeheuer lange warten müssen, bis sein endgültiger Durchbruch kam. Länger als vielleicht jeder andere. Zwar hatte er immer wieder Erfolge, aber stets unbefriedigende Stellen, ständig Schulden. Er war jahrelang steckbrieflich gesucht, zeitweise bitterarm, 2-mal im Exil und nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens. Wagner war über weite Strecken genau das, ein Außenseiter. Auszüge aus der Odyssee. Also mit 20 zuerst mal nach Würzburg. Dann geht er ans Magdeburger Theater, lernt da die spätere Gattin Minna Planer kennen. Zu den Frauengeschichten müssen wir nachher noch extra was sagen. Es ist trotzdem keine glückliche Zeit in Magdeburg. Hier gibt es lauter Scheißkerle, schreibt er an Schumann. Weitere Stationen sind Berlin, Königsberg, Riga. Da schreibt er den Rienzi und den hält er selber für gar nicht so schlecht. Mit dem will er den Durchbruch. Und weil er den Durchbruch will, will er in die Hauptstadt der europäischen Oper, er will nach Paris. Außerdem, auch das kommt noch, muss er vor Gläubigern fliehen und weil er das muss, wird die Flucht ein bisschen kompliziert und dauert lang. Er ist 2 Monate unterwegs, fährt über London und die Reise beinhaltet am 27. Juli 1839 einen Sturm, der Wagner und seine Frau fast das Leben gekostet hätte. Wagner hört die Rufe der Mannschaft und verarbeitet die Erfahrung später im fliegenden Holländer. Wer Wagner nicht kennt, dem würde ich den Holländer als Einstiegsdroge empfehlen. Das ist relativ leicht zu hören, das ist noch eine Nummernoper, man ist nicht in 16 Stunden Opernhandlung verloren. Und trotzdem beinhaltet das schon viel von der Leitmotivik und auch von der Verdichtung, zu der Wagner fähig ist. Das war einer der ersten Holländer-Darsteller. So sahen die damals aus. Und weil es gar so schmissig ist, müssen wir natürlich jetzt auch unbedingt in die Holländer-Ouvertüre reinhören. Am Anfang ist Sturm. Das ist ähnlich wie bei der Schwertarie. Am Anfang ist Sturm und alles ist düster und dann kommt das Motiv der schönen Senta. Das hören Sie ganz deutlich, dann wird es ein bisschen friedlicher.
Thank you.
Es wäre fast schöner, weiter zuzuhören. Die Seereise endet glücklich, wie Sie sich denken können. Die Wagners kommen doch gesund in Paris an. Und doch war Paris ein Albtraum. Man kann sagen, der Flop seines Lebens. Er versucht dort Giacomo Meyerbeer zu treffen. Das ist zu der Zeit der absolut erfolgreichste Komponist auf dem Kontinent, der Erfinder der Grand Opera in Paris. Und, das wird später wichtig, er ist Jude. Meyerbeer findet den Wagner auch gar nicht so schlecht, aber es gelingt nicht, etwas für ihn zu tun. Und so bekommt Wagner keinen Fuß auf den Boden. Die Wagners waren bitterarm. Man hungerte. Minna hat das Letzte versetzt, Garderobe, Schmuck, alles. Aber Paris war auch eine Zeit wunderbarer Freundschaften, zum Beispiel zu Heinrich Heine, den Wagner vor seinen Hasstiraden gegen die Juden sehr verehrt hat. Von Heine hat er den Tannhäuser-Stoff übernommen und auch den Stoff dann für den Fliegenden Holländer, den er in Paris schreibt. Das wurde inspiriert von den Memoiren des Herrn von Schnabel-Lebowski. Naja, Wagner ist schriftstellerisch tätig, liest erste sozialistische Schriften und wartet auf den Erfolg. Der kommt woanders, nämlich 1842 in Dresden. Die melden sich sozusagen und sagen, komm, wir machen deinen Regency, wir bringen den zur Uraufführung. Und die Wagners sind froh, dass sie einen Grund haben, um endlich wegzufahren, fahren wieder zurück nach Dresden. Der Regency ist ein voller Erfolg, aber die Einnahmen haben noch nicht mal gereicht, um die Schulden aus Magdeburg zu bezahlen. Dennoch gibt es Hoffnung. Man erkennt sein Talent. 1843 mit 30 Jahren wird Wagner zum königlich-sächsischen Hofkapellmeister auf Lebenszeit ernannt. Er schreibt noch in Dresden den Tannhäuser und den Lohengrin und eigentlich müssten wir hier bei einem normalen Leben Schluss machen und sagen, okay, alles gut, glücklich, zufrieden, gesellschaftlich angesehen, einigermaßen gut gestellt, Schluss. Doch daraus wird nichts, wie so oft bei Wagner. Sein Temperament und sein Charakter stehen ihm im Weg. Er geht tatsächlich auf die Barrikaden und das nicht mal im übertragenen Sinn, sondern ganz wörtlich. Als Revolutionär bei den Unruhen 1848, 1849 war er mehr als nur beteiligt. Zum Teil hat er als Kurier angeblich sein Leben riskiert und es gibt eine Anekdote, die berichtet, dass einer zu Wagner gesagt haben soll, Mensch, pass mal auf, das ist quasi total gefährlich hier. Und er hat ihm dann zugerufen, ich bin unsterblich. An Selbstbewusstsein hat es tatsächlich nicht gemangelt. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Naja, aber jedenfalls muss der Kapellmeister dann selber fliehen und wird künftig steckbrieflich gesucht. Weil das geht nämlich nicht, dass man so als königlicher Kapellmeister einfach mal so gegen seinen eigenen Dienstherrn auf die Barrikaden geht. Man sieht auf dem Foto, auf der Zeichnung, Wagner ist noch jung. Es geht mal wieder auf Reisen, zuerst über Weimar, dann nach Paris, hier und dort. Man landet in der Schweiz, findet Unterschlupf bei Freunden. Dieses Exil dauert letztlich über 10 Jahre. Doch Zürich wird auch ein Ort höchster künstlerischer Produktivität. Wagner hatte schon in Dresden die erste Idee zum Ring, schreibt an dem Ring unverdrossen 26 Jahre lang mit Pausen weiter, schreibt nebenbei Tristan und Isolde, die Meistersinger und eine Vielzahl an theoretischen Texten. Auch das Idyll in der Schweiz ist nicht wirklich von Dauer. Er verscherzt es sich mit seinem Gönner Otto Wesendonck, weil er sich in seine Frau verliebt. Und dazu später mehr. Und wieder geht es nach Paris und so weiter, immer weiter, immer weiter. Und schließlich mit 51 Jahren steht der Wagner wieder komplett verarmt, ohne irgendwas in Deutschland. Und dann kommt ein Mensch, der heißt Seraphin von Pfistermeier und ist der Hofrat von König Ludwig und sagt, du kannst übrigens an den bayerischen Hof kommen, wir zahlen dir alles. Und ja, vielleicht wird Wagner dann ja doch noch erlöst. Jedenfalls trifft er Ludwig, er trifft Cosima und er baut am Ende doch noch sein Theater. Das alles anzuhören klingt ja schon ziemlich anstrengend, oder? Und wenn man so eine Wagner-Biografie liest, dann muss man eigentlich immer so nach 20 Seiten wieder zumachen und denken, oh Mann, was für ein anstrengendes Leben. Und eben auf einige Aspekte aus diesem Leben auch noch mal ausführlicher auf den Schluss in Bayreuth möchte ich jetzt noch näher eingehen. Kapitel 3, der Schnorrer. Wagner hatte immer Schulden. Und zwar immer in Ausmaßen, die wie fast alles bei diesem Menschen irgendwie ein bisschen monströs sind. Ständig verrechnete er sich, ging von Einnahmen aus, die in dieser Höhe nie eintrafen, hatte eine unendliche Schwäche für Luxus und ließ sich auch noch chronisch übers Ohr hauen. Ein Beispiel: 1861 haben die Pariser dann doch den Tannhäuser aufgeführt. Das kam, also wer das so im Hinterkopf hat, das waren die Aufführungen, die als Tannhäuser-Skandal in die Operngeschichte eingegangen sind. Es waren 3 Aufführungen. Für die 3 Aufführungen hat Wagner 750 Franc bekommen. Der Tenor, der den Tannhäuser sang, bekam 60.000 Franc. Das Elend hatte ja bereits am Magdeburger Theater begonnen. Eben, die Wagners waren bitterarm, in Paris auch. Und selbst in der Stellung als Hofkapellmeister hat sich Wagner hoffnungslos verschuldet. Mancher Umzug in dem unsteten Leben war schlicht und ergreifend notwendig geworden, weil man sich die ursprünglich gewählte Wohnung nicht mehr leisten konnte. Manche Luxuswohnung wurde bezogen, weil man auf märchenhafte Einkünfte hoffte, die sich nie einstellten. Aber Wagner konnte nur in einem komfortablen Umfeld komponieren. Samtstoffe mussten ihn umgeben, also eben Kleidung, auch was er persönlich getragen hat, soll eine manische Schwäche für Unterwäsche gehabt haben. Und ansonsten sollte es behaglich und ruhig sein. Man muss zur Ehrenrettung Wagners noch was sagen. Es gab zu dieser Zeit noch kein Urheberrecht. Das heißt, selbst zu dem Zeitpunkt, als Wagners Opern, der war nicht unbekannt, als die schon doch sehr häufig gespielt wurden und auch in großen Häusern gespielt wurden, hat er oft gar nichts davon gehabt. Künstler waren immer noch abhängig von Gönnern und Gönner hat Wagner zum Glück viele in seinem Leben getroffen. Liszt gehörte so zu den großen Wohltätern. Also schon in Paris hat er Liszt kennengelernt, blieb tatsächlich mit Höhen und Tiefen mit Liszt ein Leben lang befreundet und er hat ihm auch Unmengen Geld gegeben. Aber nicht mit allen, die ihn aushielten, ist Wagner pfleglich umgegangen. Den Herren Wesendonck und von Bülow hat er kurzerhand die Frau ausgespannt. Berühmt sind auch Wagners unsägliche Bettelbriefe, die zwischen kriecherischer Schmeichelei und unverschämter Forderung pendeln. Die Anmaßung, mit der er das Geld zum Teil regelrecht fordert, liegt in seinem Selbstbewusstsein als Künstler begründet. Zitat: Die Welt ist mir schuldig, was ich brauche. Schließlich geschieht eben jenes Wunder und völlig unaufgefordert beruft ihn Ludwig II. An seinen Hof, begleicht alle seine Schulden, liest ihm jeden Wunsch von den Augen ab. Schon bevor der Grundstein zum Bayreuther Theater gelegt wurde, hat Ludwig umgerechnet mehr als 1 Million Euro in Wagner investiert. Naja, kein Wunder, dass einer, der so schlecht mit Geld umgehen kann, dem aufkeimenden Kapitalismus kritisch gegenüberstand. Der Ring hat tatsächlich antikapitalistische Züge. Also der Ring ist tatsächlich ein Ring. Für die, die vielleicht das tatsächlich sich noch nie damit beschäftigt haben, der Ring ist ein Ring aus Gold und der, der ihn geschmiedet hat und trägt, hat die Weltherrschaft. Das heißt, ja, da kann man schon Bezüge herstellen und es gibt tatsächlich auch in der Musik Verarbeitung von Industrialisierung und von industrialisierter Arbeit. Da hören wir nachher vielleicht noch ein Musikbeispiel. Kapitel 4, der Schwätzer. Schumann soll einmal über Wagner gesagt haben, für mich ist Wagner unmöglich. Er ist gewiss ein geistreicher Mensch, aber er redet in einem fort. Man kann doch nicht immer reden. Wagner hingegen über Schumann, wir stehen äußerlich gut miteinander, aber mit Schumann kann man nicht verkehren, er ist ein unmöglicher Mensch, er redet gar nichts. Für Wagners Nachruhm wäre es unter Umständen besser gewesen, er hätte zu manchem geschwiegen. Doch verbal wie schriftlich äußerte er sich zu allem. Politik, Kunst, Theater und Juden. Dabei verquaste er die Menge des Gelesenen von indogermanischen Sagen bis zu zeitgenössischen, philosophischen und sozialistischen Schriften zu bisweilen sehr seltsam anmutenden Theorien. Wie schon erwähnt, rund 650 Seiten umfasst allein das theoretische Werk. Die Texte heißen dann das Kunstwerk der Zukunft Oper und Drama oder eben das Judentum in der Musik. Verstorben ist Wagner über einem Text, der hieß Das Weibliche im Menschlichen. Wagner und die Politik. Von Anfang an hat sich Wagner für die Politik begeistert und auch für die Revolutionen des 19. Jahrhunderts. Er nahm sehr deutlich wahr, vielleicht viel deutlicher als mancher Zeitgenosse, wie sich Europa in Zeiten der beginnenden Industrialisierung verändert hat. Eben, als die Unruhen beginnen, schwupps, ist der Hofkapellmeister auf der Seite der Revolutionäre. Immer wieder, und das muss man zur Ehrenrettung auch sagen, hat sich Wagner dabei sehr, sehr stark auch für die Verbesserung der Lebensbedingungen seiner Musiker eingesetzt. Und er hat eine Rede vor dem Vaterlandsverein gehalten, in der hat er gesagt, Zitat, wir werden erkennen, dass die menschliche Gesellschaft durch die Tätigkeit ihrer Glieder, nicht aber durch die vermeinte Tätigkeit des Geldes erhalten wird. Das ist immer wieder so bei Wagner, dass man über so Zitate stolpert, wo man denkt, Mann, das könnte der heute noch genauso sagen und das ist von einer tiefen Wahrheit. Aber es gibt auch die anderen Zitate, das muss man auch sagen. Naja, er war befreundet mit Michael Bakunin, also dem berühmten Anarchisten. Er liest Proudhon, kämpft auf den Barrikaden. Das hat er sich nach dem Exil und nach der danach, dass er eben steckbrieflich gesucht wurde, das hat er sich abgewöhnt. Als er bei Ludwig II. War, war er nicht mehr, wie soll man sagen, also da ging er nicht mehr hausieren mit seinen linken Ansichten. Da hat er sich mehr angepasst. Dennoch gibt es da immer so eine politische Grundhaltung, die sich irgendwo zwischen Zukunftsangst einerseits bewegt, dann aber doch auch Hoffnung auf eine bessere Zukunft, Anarchie, Konservatismus, das geht alles in eins. Sicher ist nur, dass Kunst und Künstler im Zentrum der Gesellschaft stehen sollten. Wagner und die Kunst. Schon sehr früh hat sich Wagner mit dem Dichter Heinrich Laube angefreundet, auch eine lebenslange Freundschaft und Auftakt einer ganzen Reihe von Künstlerfreundschaften. Das war auch so ein Nest, da saß der Schumann in Dresden und der Wagner war da und der Laube war da, dann später in Paris hat er den Heine getroffen. Er hat in Zeitschriften geschrieben, er hat in Schumanns neuer Zeitschrift für Musik, da war er als Autor sehr präsent. Und er hat eben nach und nach diese Vorstellung von der Oper als, einmal sage ich es dann nicht mehr, Gesamtkunstwerk entwickelt. Zu diesem Wagner, der Kommunikative, der sich über alles äußert, gehört auch das leidige Kapitel Wagner, der Antisemit. Da gibt es nämlich nichts zu entschuldigen und überhaupt nichts zu verzeihen. Es gibt auch nichts zu verstehen. Die Wurzeln von Wagners Antisemitismus mögen ja im Zeitgeist begründet liegen. Vielleicht auch im Zusammentreffen mit eben jenem Meyerbeer in Paris, den Wagner umschmeichelte, von dem er sich viel erhoffte, der durchaus auch angetan war, aber der eben nichts tun konnte. Wagner hatte ihm 1840 in Paris geschrieben, Zitat, mein innig verehrter Herr und Meister, hier bin ich, hier ist der Kopf, das Herz und hier die Hände Ihres Eigentums, Richard Wagner. Diese ganze Schmeichelei, das war ihm später wohl ziemlich peinlich und wie das so oft ist, wenn einem was peinlich ist, ist man nicht zornig auf sich selbst, sondern auf den, der in die Situation mit verwickelt war. Das war in diesem Fall sicherlich so. Das war auch kein rationaler Mensch in diesen Punkten. Und, was vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, ist der Minderwertigkeitskomplex gegenüber Mendelssohn. Beeinflusst wurde Wagner im Übrigen von beiden. 1849 hatte er noch mit den Demokraten gekämpft. Was genau ihn letztlich ein Jahr später, 1850, zum Verfassen dieses Textes das Judentum in der Musik gebracht hat, bleibt rätselhaft. Es ist, und daran ist nichts zu rütteln, eine scheußliche Schrift, in der Wagner als einer der ersten nicht religiös, sondern rassisch argumentiert. Den Juden das wahrhafte Empfinden abspricht. Er schließt, Zitat, aber bedenkt, dass nur eines eure Erlösung von dem auf euch lastenden Fluche sein kann, die Erlösung Ahasvers, der Untergang. Sogar Liszt war irritiert. Dabei war Wagner durchaus mit Juden befreundet. Sein letztes Werk, der Parsifal, den hat er von einem Juden dirigieren lassen. Er hat auch später im Leben immer wieder freundschaftlich und gut mit Juden zusammengearbeitet. Das hat ihn nicht daran gehindert, diese Theorien zu verbreiten und auch tatsächlich lebenslang zu verbreiten. Also da wurde nichts zurückgenommen. Und auch wenn es natürlich höchst spekulativ ist, jetzt zu mutmaßen, wie Wagner sich verhalten hätte, hätte er die Zeit der Nationalsozialisten noch erlebt, muss man eben doch sagen, das, was er da geschrieben hat, das hat den Nazis zugearbeitet. Es gibt im Lohengrin die Textzeile: Nach Deutschland sollen noch in fernsten Tagen des Ostens Horden siegreich nimmer ziehen. Sogar in Bayreuth wird die Passage unterdessen gestrichen. Immerhin hat man es dort geschafft, die eigene Vergangenheit nach Jahrzehnten des Schweigens einigermaßen aufzuarbeiten. Denn die braune Soße suppte erst zurecht unter Richards Nachkommen. Ein Haufen strammer Nazis. Schon Cosima war bekennende Antisemitin und hat selber noch dafür gesorgt, sie hat Wagner ja um viele Jahre überlebt, dass Juden nicht zu oft auf den Spielplänen von Bayreuth standen. Wagners Tochter heiratete dann jenen Chamberlain, der mit seinen Theorien den Boden für die Nationalsozialisten bereitet hat. Und Winifred, das war die Gattin des Sohnes Siegfried, die nannte Hitler zärtlich Wolf und war eine der ganz wenigen Personen, die der Führer duzte. So viel dazu. Ja, Wagner, der Schwätzer. Ein kleiner Exkurs. Wagners Lesungen. Wagner hat grundsätzlich das, was er da geschrieben hat, zuerst mal im Freundeskreis vorgelesen. Und er muss dabei eine solche Begabung an den Tag gelegt haben, dass in der Schweiz, in Zürich, diese Lesungen zu frequentierten Anlässen wurden. Das waren dann so Salonabende und vorne war der Wagner und hat in verschiedenen Rollen in seinen Stabreimen vorgelesen und das muss alles reizend gewesen sein. Jedenfalls gibt es da Menschen, die ehrlich berührt waren. Vor allem, das muss man sagen, die weibliche Zuhörerschaft. Und deswegen komme ich jetzt einfach nahtlos zu Kapitel 5, weil sich bei Wagner eben fast das meiste nicht so einfach ineinander fügen lässt, sondern doch auch unverbunden nebeneinander steht. Kapitel 5, der Liebende. Wir überspringen mal die Schwärmereien der frühen Jugend und beginnen mit Minna Planer, eben die erste Frau, die Richard Wagner 1836 heiratet und von der er sich später unter ziemlich unrühmlichen Umständen trennt. Betrogen haben sie sich beide. Ganz glücklich waren sie von Anfang an nicht. Immer wieder gab es zeitweise Trennungen, immer wieder verliebte sich Wagner anderweitig, denn emotional gelangweilt konnte er nicht arbeiten. 1862 kam es zur endgültigen Trennung, 1866 ist Minna gestorben, Wagner fuhr nicht einmal zu ihrer Beerdigung. Zwei weitere Herzdamen muss man unbedingt erwähnen. Beide sind, da war Wagner eben ziemlich rücksichtslos, Gattinnen von Freunden und Gönnern. Zum einen die vorhin schon erwähnte Mathilde Wesendonck. Als begeisterte Wagnerianer machten sie und ihr Mann Otto Wesendonck die Bekanntschaft der Wagners in Zürich. Diese Freundschaft ging dann so weit, dass die Wesendonks, die hatten eine große Villa und auf diesem Anwesen noch ein kleineres Häuschen und dieses kleinere Häuschen haben sie dann den Wagners zur Verfügung gestellt. Wagner dankte es ihm, dem Otto, indem er mit der schwärmerisch veranlagten Mathilde ein wohl, also Wagner hat gesagt, platonisches, aber überaus inniges Verhältnis begann. Nachts, wenn Minna schlief und Otto nicht da war, schlich er zu ihr. Zärtlich nannte sie ihn Dämmermann. Das angeblich nie eingelöste Liebesverhältnis, also eben angeblich platonisch, wobei, naja, es ist jedenfalls deswegen von musikgeschichtlicher Bedeutung, weil Wagner es in einem seiner bedeutendsten Werke sublimiert hat. Der 5-Stunden-Oper Tristan und Isolde. Mit dem längsten Liebesduett bis heute der Operngeschichte. 40 Minuten. Also bei Wagner kommt man immer relativ weit, wenn man Sachen in einfach misst. Der längste Ton, das längste Duett. Und in der Oper kommt dann auch jener geheimnisvolle Akkord ins Spiel, der angeblich alles verändert hat. Wir schauen uns zuerst mal die Mathilde an. Das ist die Mathilde. Also sehr jung, sehr süß tatsächlich. Und wir hören den Anfang der vielleicht tatsächlich schönsten Ouvertüre der Operngeschichte. Der Ouvertüre zu Tristan und Isolde. Und es kommt auch gleich der Tristan-Akkord. Also den hören Sie dann auch. Da brauchen Sie keine Hilfe. Es ist erstmal ganz lang still in der Aufnahme. Das sitzen wir jetzt einfach aus. Geht jetzt eine Viertelstunde lang so und es ist wirklich super. Das ist er, also der da, der umrahmte, der gelbe in der Mitte, das ist der Tristan-Akkord. Was zum Kuckuck macht jetzt ausgerechnet einen Akkord so besonders, dass man ihn ständig erwähnt und tatsächlich behauptet, der hätte nun die Musikwelt verändert. Es ist tatsächlich nicht Wagner der Erste, der solche Akkorde schreibt. Die gibt es sogar bei Bellini und dem würde man das tatsächlich nicht zutrauen. Wagner ist der Erste, der auf diesem Prinzip, der daraus ein Prinzip macht. Der Tristan-Akkord lässt sich im Prinzip nicht auflösen. Also wer immer hier harmonisch Erfahrung hat, man kann als Grundton nehmen, was man will. Man kriegt keinen vernünftigen Akkord hin und man kann es auch nirgendwo hin in irgendeine Dominante oder in irgendeine Tonika zurückführen. Es funktioniert nicht. Er behält die Schwebe. Und in dieser Schwebe steht die ganze Oper im Prinzip 5 Stunden lang. Es ist, Sie haben es wahrscheinlich gehört, es ist ein ständiges Warten, ein ständiges Ziehen darauf, dass doch endlich die Auflösung kommt. Die Auflösung kommt nie, sondern es strebt ständig nach anderen Spannungen. Das derart perfekt zu betreiben, da war Wagner der Erste. Und es ist lang und manchmal tut es auch weh, aber es lohnt sich wirklich durchaus, sich der Oper einmal auszusetzen. Ja, auch die zweite Frau, um die es geht, also so viel zu Mathilde. Mathilde war, wir danken Mathilde, dank ihr haben wir den Tristan. Auch die zweite Frau, um die es geht, die war eigentlich auch schon vergeben, nämlich Cosima von Bülow, geborene Liszt, also die Tochter von Franz Liszt. Und die war auch zufällig Gattin des Dirigenten Hans von Bülow und das war nun einer von Wagners besten Freunden. Die beiden sind sich diverse Male begegnet, schon allein begründet durch die Freundschaft zwischen Franz Liszt und Wagner. Aber schließlich 1863 kommt es zu einer Kutschfahrt, die Wagner selbst so beschreibt. Zitat: Unter Tränen und Schluchzen besiegelten wir das Bekenntnis, uns einzig gegenseitig anzugehören. Es blieb in dem Fall übrigens nicht bei den Tränen und sublimiert wurde auch gar nichts, sondern es gab dann ein Kind, nämlich Cosimas Drittes, das war Isolde. Die wurde noch in der Ehe mit von Bülow geboren, stammt aber wohl oder mit ziemlicher Sicherheit von Richard Wagner. Das war eine ziemlich üble Ménage à trois, die sich da abgespielt hat. Also Cosima hat das Kind geboren an dem Tag, als Hans von Bülow mit den Proben zur Uraufführung von Tristan und Isolde begonnen hat. Und das Ganze war wohl für alle Beteiligten ziemlich unerträglich. Aber gut, letztlich zog Cosima zu Richard und letztlich haben die beiden ja dann auch noch geheiratet. Das wollte ich noch zeigen, das habe ich vorhin vergessen. Das ist das erste Tristan- und Isolde-Paar der Operngeschichte. Also so sahen die damals aus auf der Bühne. Und das ist Richard Wagner und Cosima, die sitzen muss, weil sie ihn um Haupteslänge überragt hat. Also Wagner war ungefähr so, also 1,66 Meter, jetzt kein wahnsinniger Riese, hat auch schon zu Lebzeiten tatsächlich darunter gelitten. Das hat man hat Wagner schon zu Lebzeiten gern verspottet und so ein bisschen witzig gemacht. Und dazu gehörte auch, dass er eben nicht so besonders groß war. Und deswegen muss die Cosima sitzen oder die müssen auf Treppen stehen oder so. Ja. Man muss ja auch mal was Positives über den Richard sagen. Angeblich war er ein guter Familienvater. Und zwar nicht nur zu den eigenen Kindern, sondern tatsächlich im gemeinsamen Haushalt auch zu den Kindern von Hans von Bülow. Cosima blieb Gattin bis zu seinem Tod, unangefochten. Ganz unangefochten nicht, verliebt hat er sich schon noch. Als hohe Frau von Bayreuth, so hat man sie genannt in Bayreuth, machte sie nach Richards Tod die Festspiele zu dem, was sie heute eigentlich sind. Denn ich schulde Ihnen ja noch den Schluss von der ganzen Geschichte. Bayreuth. Kapitel 6, Wagners Vision, das neue Musiktheater. Man muss auch mal was über Wagner sagen, woran eigentlich niemand so richtig denkt. Das war ein fantastischer Dirigent. Das vergisst man vor lauter Oper. Die Interpretation Wagners von Beethovens Neunter war umjubelt. Der hat auch Konzertreisen als Dirigent gemacht und galt da als einer der besten Europas. Er hat da auch eine ganze Schule begründet und gehört gemeinsam mit Mendelssohn, Liszt und eben seinem Schüler auch Hans von Bülow zu jener Generation von Musikern, die diesen Beruf erst gemacht haben. Also die eben nicht Taktschläger waren, sondern Künstler und ja, Interpreten der Werke. Also wieso kaufen Menschen wie ich heute noch, was weiß ich, irgendeine Einspielung von einer Beethoven-Sinfonie, die ich schon dreimal im Regal stehen habe, weil es da offenbar einen Beruf gibt, nämlich den des Dirigenten, der es ermöglicht, dass ich diese Werke immer neu hören kann. Dass dieser Beruf so wurde, liegt an Menschen wie Richard Wagner. Zum Komponisten Wagner. So chaotisch Wagners Leben war, kompositionstechnisch war er absolut pedantisch. Der hat stets das gleiche Verfahren angewendet. Zuerst kam der Text, den hat er ja selber geschrieben. Dann die Kompositionsskizze, so eine Art musikalischer Entwurf, da waren dann schon die wichtigsten Themen da. Dann die Orchesterskizze, da hat er die Themen schon auf die einzelnen Stimmen verteilt und dann hat er die Partitur ausgeschrieben und zwar gleich so, dass sie im Prinzip druckreif war. Das Vorgehen Wagners ist weder rauschhaft noch intuitiv, auch wenn das der Musik bisweilen unterstellt wird. Es ist in hohem Maße reflektiert, und auch Voraussetzung für diese berühmte Leitmotivtechnik. Was ist das? Wagner hatte ein komplett neues Verständnis von dem, was Sänger und Orchester in einem Musiktheater zu leisten haben. Er verlegt nämlich die Substanz des Dramas ins Orchester und hat es auch ausdrücklich selbst so formuliert. Das Orchester sei der Boden unendlichen allgemeinen Gefühls. Okay. Und da findet man die wieder, diese Leitmotive. Die verweisen auf Stimmungen, auf Personen, auf Handlungsstränge, auf Sachen. Eben, es gibt das Liebesmotiv, es gibt das Schwertmotiv, es gibt das Ringmotiv, es gibt das Vertragsmotiv, es gibt das Motiv der Götter. Es gibt im ganzen Ring so, Pi mal Schnauze, 180 Leitmotive. Das Orchester spricht auf diese Art. Es kommentiert, es weist voraus, es blickt zurück. Es übernimmt ein bisschen die Funktion des Chores aus der antiken Tragödie. Ähnlich revolutionär ist die Auffassung der Sänger. Ich verlange in erster Linie den Darsteller und den Sänger nur als Helfer des Darstellers, schreibt er noch in Dresden. Naja, da muss man jetzt schon auch dazu sagen, mit dem Darsteller alleine wäre es nicht getan gewesen. Die Partien, die Wagner den Primadonnen und Heldentenören auf den Leib schreibt, galten zum Teil als nicht singbar. Also allein der Tristan hätte schon zweimal vorher uraufgeführt werden sollen und es ist gescheitert, weil die Sänger das nicht geschafft haben. Und naja, wenn der Sänger also deklamieren soll und verstanden werden soll, dann muss man die Opern so schreiben, dass man den Text auch versteht. Deswegen gibt es bei Wagner bestimmte Sachen nicht, die Sie alle zum Beispiel von Verdi kennen. So große, schmissige Ensembles, wo alle durcheinander singen, jeder einen anderen Text und keiner versteht irgendwas, aber es klingt super. Sowas gibt es bei Wagner eigentlich nie. Es gibt auch keine Arien, die mehr der Artistik des Sängers als dem Vorantreiben der Handlung gelten. Wagner schreibt seinen Text in jenen, naja, schon bisweilen unsäglichen Stabreimen. Also eben, wir hatten am Anfang die taumelnden Tölpel im Tal. Also das sind Stabreime, wenn alles mit dem gleichen Buchstaben anfängt. Man kann auch Alliteration dazu sagen. Er schreibt seinen Text in diesen Stabreimen. Er denkt, das entspricht am ehesten diesen getragenen mythischen Handlungsverläufen. Und er will, dass man diesen Text auch versteht. Kurz bevor er Ludwig II. Trifft, skizziert er seine Vorstellung vom Musiktheater. Er will ein Festspieltheater in einer mittelgroßen Stadt. Also was er eigentlich überhaupt nicht will, von daher, wenn der den roten Teppich sehen würde, dem würde vermutlich übel werden, was er eigentlich überhaupt nicht wollte, war dieses ganze Opern-Shishi. Der wollte eigentlich weg davon. Eben, deswegen mittelgroße Stadt und eine Festspielsituation, weil er sich vorgestellt hat, dass das wie ein großes Fest sein solle, wenn man in seine Opern geht. Auch bis heute sind die Pausen in Wagners Opern immer so ungefähr eine Stunde lang, weil Wagner sich gedacht hat, in dieser Zeit soll der Opernbesucher im Park flanieren und mit der Begleitung darüber sprechen, was man eben gehört hat. Also es war als absolute Ausnahmesituation gedacht und nicht so, ich bin bis abends um 17:30 im Büro und dann schmeiße ich mich schnell in schicke Klamotten und am Abend hocke ich noch so ein bisschen in der Oper. So wollte er es nicht. Okay, er wollte eben das Festspieltheater, er wollte einen verdeckten Orchestergraben, die Anordnung eines Amphitheaters und das Ganze sollte von Gönnern finanziert werden. Oder besser noch, einem Fürsten. Er schreibt, wird dieser Fürst sich finden. Und plopp, da war er schon. Ludwig kam, zahlte und baute. Also so direkt ging es nicht, aber es klingt schön, wenn man so sagt. Nur wenige Wochen nach seiner Krönung gehört es zu den ersten Amtshandlungen des Bayernkönigs, den wieder einmal verarmten Wagner an den Hof zu rufen. Der schwärmerisch veranlagte Ludwig, das ist noch die Pointe der Geschichte, der war überhaupt nicht musikalisch. Der hat sich eher in diese Sagengestalten hineingeträumt. Der wollte Lohengrin sein. Deswegen hat er auch ich weiß nicht, in welchem der Schlösser sich diese Schwanengrotte befindet, wo der selber auf so einem motorisierten Schwan auf diesem See hin und her gefahren ist und so. In dieser Welt hat er, eine zutiefst romantische Seele, in dieser Welt hat er sich gesehen, hat, glaube ich, aber eher leichtere Muse vorgezogen, wenn es um Musik ging. Naja, es war ja egal. Er hat sich da hineinprojiziert und dem Komponisten Briefe geschrieben, die tatsächlich den Duktus von Liebesbriefen haben. Wagner antwortet im gleichen Ton, wobei Wagner war wahrscheinlich der weniger Verliebte, sondern das hat er wohl tatsächlich auch aus Berechnung gemacht. Und schon nach einem Jahr wird er zu teuer, zu einflussreich und die Münchner sagen, der Wagner muss weg. Deswegen beugt sich Ludwig 1865 der Staatsräson und schickt Wagner wieder ins Exil, wieder in die Schweiz. Diesmal an den Vierwaldstätter See, nicht an den Züricher See, und besucht ihn sogar dort. Also es war ein relativ luxuriöses Exil. Der König hat es bezahlt, die hatten da ein schönes Häuschen und ich glaube, eigentlich war das Wagners beste Zeit. Und eben dann kommt es, also der Wagner hört nicht auf, der insistiert, der will Bayreuth bauen. Er hat dann so einen Freundschaftsverein gegründet. Die sollten das finanzieren. Und als es dann gar nicht mehr ging, ist dann natürlich auch wieder Ludwig aus der Tonne und so. Also Ludwig kam dann und hat dann den Laden doch wieder gerettet. Das ist er, der Ludwig, als schwärmerischer junger Bayernkönig, also eben der Neuschwanstein, was weiß ich, diese ganzen Schlösser gebaut hat. Man vermutet, dass der Bauwahn Ludwigs tatsächlich in seiner Bekanntschaft mit Wagner begründet war. Also der Wagner hat ihn erst auf die Idee gebracht. Ja, das ist Bayreuth, das Festspielhaus. Also ganz am Anfang hat Wagner noch so Theorien gehabt. Er schreibt, eine Oper baut ein Festspielhaus, die Oper wird einmal aufgeführt und danach wird das Theater niedergebrannt. Davon ist er dann zum Glück abgerückt. Das ist das Festspielhaus von innen. Man sieht es, also die Stuhlreihen sind wie in einem Amphitheater tatsächlich. Es gibt keine seitlichen Logen. Das Ganze ist aus Holz und es gibt im Prinzip auch keinerlei schmückendes Beiwerk. Also keine irgendwelche komischen Putten, die da runterschauen oder barocke Schnörkel oder sonst was. Und tatsächlich bis in die 90er Jahre saß man in Bayreuth wie hier, nämlich auf Holz und ohne Kissen. Und es ist unter Umständen, wenn die Götterdämmerung 4,5 Stunden dauert und es hat 30 Grad und keine Klimaanlage, dann ist das eine Herausforderung für alle Beteiligten. So, ich komme zum Schluss. Wagners Hauptwerk, der Ring des Nibelungen. Zum Stoff. Schon seit 1846 beschäftigt ihn das Thema. Also da war er noch in Dresden. 1848 hat er dann in relativ kurzer Zeit einen Text geschrieben, der hieß Der Nibelungenmythos als Entwurf zu einem Drama. Im Wesentlichen steht da eigentlich schon alles drin. Erst 26 Jahre später sollte die Komposition vollendet sein. Wagner bedient sich inhaltlich mehrerer Quellen. Dem mittelalterlichen Nibelungenlied, das werden die meisten irgendwie kennen, dann aber der nordischen Edda sowie der Völsunga-Saga, der isländischen Welsungensage. Heraus kommt ein Riesenwerk von circa 16 Stunden Länge und mit 4 Opern. Rheingold, die Walküre, Siegfried und Götterdämmerung. Wagner denkt sich das alles im Übrigen von hinten nach vorne. Also zuerst hat er Siegfrieds Tod geschrieben. Dann war Siegfried tot und er dachte sich, naja, vielleicht muss ich mal die Geschichte erzählen, wie es eigentlich überhaupt dazu kam. Dann erzählt er die Geschichte. Dann denkt er sich, naja, ich muss vielleicht erzählen, wer die Eltern von dem Siegfried waren. Dann erzählt er die Geschichte vorne dran und ganz am Schluss macht er so einen Götterhimmel, in dem das alles drin ist. Worum geht's eigentlich? Macht, Geld, Liebe, Tod und ein Haufen unperfekter Götter, die es nicht schaffen, auch nur irgendetwas im ordnenden Sinne hinzukriegen. Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist der Schatz, den Alberich, der Nibelung, den Rheintöchtern entwendet. Alberich entsagt der Liebe und schmiedet aus dem Gold einen Ring, der ihm die Weltherrschaft verleihen soll. Aber daraus wird nichts. Denn Gottvater Wotan selbst hat sich ein bisschen verrechnet und nicht an Abmachungen gehalten. Also in Wotan kann man viel von Wagner finden. Jedenfalls Wotan braucht irgendwie Geld, um die Riesen zu entlohnen. Die heißen Fafner und Fasold und die haben ihm seine Burg gebaut, Walhall. Und die wollen jetzt irgendwas dafür sehen. Das war der erste Wotan der Operngeschichte. Das gelingt. Wotan entreißt mit List und Loge seinem Gehilfen, dem Alberich, den Ring. Und Alberich verflucht daraufhin alle, die mit dem Ring zu tun haben. Und dieser Fluch ist letztlich der Fluch, unter dem die ganze Oper steht. Und deswegen gibt es da auch keine Erlösung. Die Ersten, die es trifft, sind die Riesen selbst. Sie geraten derart in Streit, dass der eine den anderen erschlägt und sich in einen Drachen verwandelt, um den Ring zu hüten. Siegfried, Drachen, da fällt den meisten von uns irgendwas ein. Ja genau, da kommt Siegfried ins Spiel, der Held und der Drachentöter. Aber auch er muss untergehen und mit ihm die ganze Götterwelt. Ich erzähle jetzt nicht den Inhalt von 16 Stunden Oper, aber so, da liegt der Kern. Der Kern liegt im Streben nach dem Ring und im Fluch. Und eben darin, dass da irgendwie Götter sind, die ähnlich wie diese Götter in den griechischen Heldensagen, die haben so unperfekte menschliche Züge. Also die benehmen sich eigentlich wie Menschen und sind ständig fehlerhaft. Und es mischt sich eben diese Götterwelt mit so einer Art Märchen-Sagenwelt, da gehören die Nibelungen dazu, und dann eben der Menschenwelt. Das ist so ein großes Ganzes. Das Ganze beginnt, und das müssen Sie jetzt aushalten, mit einem minutenlangen S-Dur-Akkord. Im S-Dur fließt der Rhein endlos und breit dahin. Und wenn Sie genau hinhören, dann sehen Sie vielleicht das Rheingold dadurch schimmern. Ich glaube, ich spule ein bisschen vor, denn es fließt tatsächlich minutenlang. Tatsächlich aus diesem einen tiefen Ton entwickelt sich diese ganze 16-stündige Oper. Noch 2 Minuten so weiter. Aber ich will jetzt doch auch noch was sagen, deswegen hören wir jetzt da auf. Daraufhin entspinnt sich die Handlung. Und was das Erstaunliche ist, wie gesagt, ich bin auch keine Wagnerianerin, aber man liest das Libretto, man liest diese komischen Stabreime und diesen seltsamen Text. Aber tatsächlich, dann hört man die Musik und das Ganze wird dadurch dermaßen überhöht, verbunden und psychologisch vertieft, dass man sich irgendwann dann doch nicht mehr so recht entziehen kann. Es ergeben sich Klangwelten, die bis dato tatsächlich unerhört waren. Also schlicht an Lautstärke und an Orchesterklang, das hatte man noch nicht gehört bis zu diesem Zeitpunkt. Und es gibt nur ganz selten solche Stücke, die man eben so rausgreifen und als Hörbeispiel mal kurz zeigen kann, weil alles dermaßen durch die Leitmotive verbunden und verwoben ist. Ich möchte jetzt tatsächlich noch auf den Klassiker zurückgreifen, hinten raus, und Ihnen den Walkürenritt vorspielen. Zum einen gibt es die Chance, dass hier doch 2 oder 3 sitzen, die ihn noch nie gehört haben. Man sollte ihn unbedingt mal gehört haben. Denn abgesehen von allem Missbrauch durch die Nazis ist es ein fantastisch und ungeheuer kompakt komponiertes Stück. Und im Übrigen finde ich, die Nazis haben da sowieso was nicht so richtig mitgekriegt. Die Walküren sind ein Haufen ziemlich ungehorsamer Halbgöttinnen. und die tauchen auf in einem Stück, in dem es im Wesentlichen um ein inzestuöses Liebespaar geht, das dann ausgerechnet den Helden und Weltenretter zeugt, nämlich Siegfried. Also ich finde, wie soll man sagen, ich würde eine Lanze brechen für die Walküren. Und deswegen gibt es jetzt noch den Walkürenritt. Und der muss laut sein. Ich könnte das gerne mal ausprobieren und einfach mal versuchen, 5 Minuten so zu schreien, das ist der Wahnsinn. Bis heute polarisiert Wagner. Und wer gern in Gut und Böse unterscheiden mag, der ist wirklich völlig falsch da aufgehoben. Der Musik hat er durch seine Harmonik tatsächlich neue Wege gewiesen. Dem Bühnenbetrieb hat er das Festspiel geschenkt, bis heute nicht zu vernachlässigen. Und er hat Orchestern und Sängern Leistungen abverlangt, die bis heute beeindrucken. Bis heute ist es nicht gelungen, Wagners Ideal umzusetzen, den Ring an 4 Tagen in Folge zu spielen. Das geht nicht. Das können die Sänger nicht singen, das kann das Orchester nicht spielen, das kann kein Dirigent dirigieren. Da muss mindestens 1 Tag Pause sein, sonst packen die das nicht. Seit Wagner sind wir auf der Suche nach den wahren Helden. Natürlich nicht den Drachentötern, sondern den Heldentenören. Und zurzeit, also eigentlich im Herzen bin ich so ein bisschen Musikkritikerin, deswegen zurzeit haben wir 2 davon und die möchte ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Sie haben beide heute Abend gehört, Klaus Florian Vogt, das ist dieser ganz helle Tenor, und Jonas Kaufmann, das war der ein bisschen dunkel eingefärbte. Ich kann beide empfehlen und beide haben wirklich auch aktuelle CDs am Markt, die fantastisch sind, so viel als Tipp hinten raus. Ja, wenn ich noch darf, dann schließe ich nach der Diskussion noch mit einem, den wir nicht vergessen sollten, der ist nämlich vor 1,5 Jahren gestorben. Und dann würde ich zum Schluss noch einspielen von Dietrich Fischer-Dieskau, den holden Abendstern, denn das ist auch Wagner. Aber jetzt muss ich mich zuerst stellen. Wenn Sie Fragen haben, Wünsche, ja. Anregungen.
Gute Sitte, dass wir die Chance nützen, unsere kompetenten Referenten zu befragen. Und die Chance sollten Sie sich nicht entgehen lassen, wenn Sie etwas fragen möchten, anmerken möchten oder einwerfen, dann nur zu, wenn Sie denn was auf die Schnelle haben. Einen der Weggefährten hätten wir in der Reihe auch als einzelnes Thema, womöglich noch mehr, aber den vielleicht ganz besonders diskutieren können.
Nietzsche.
Haben Sie da 2 Sätze im Gepäck?
Ja, also tatsächlich, ich hatte das sogar im Manuskript, das ist eine Auslassung. Da dachte ich, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Es gibt ein ganzes Thema, Wagner und die Philosophie. Wagner hat Feuerbach gelesen und Schopenhauer, und da sind wir eben bei Nietzsche. Die beiden haben sich privat kennengelernt und sind dann sehr schnell darauf gekommen, dass sie eben die Schopenhauer-Lektüre verbindet. Nietzsche war der Jüngere und hat Wagner wahnsinnig bewundert. Also für Nietzsche war Wagner zunächst einmal der ideale Künstler. Und wer auch die Tragödienschrift von Nietzsche liest, Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, der weiß warum. Und die Wagners, das muss man jetzt einfach mal so ganz praktisch sagen, die waren einfach nicht besonders nett zu dem. Der war ungefähr 23 Mal am Vierwaldstätter See in Triebschen. Und die Cosima, die hat dann gesagt, na, hier ist der Einkaufszettel, geh mal ins Städtchen. Und dann hat der Richard gesagt, ich hätte da noch 20 Seiten Noten zum Kopieren, wie wär's? Der Nietzsche war fast blind, also der hat ja ganz schlecht gesehen. Jedenfalls, das war eine sehr, sehr ungleiche Freundschaft von Beginn an, aber eben zu Beginn eine sehr innige Freundschaft. Und das hat sich dann nicht zuletzt auch wegen dem, was Wagner über die Juden geschrieben hat, hat sich das dann verkehrt. Und es wurde eine der ganz großen Abneigungen der Kulturgeschichte daraus. Ja, so viel von mir dazu.
Ja.
Also Nietzsche hat es dann auch, wie heißt die Schrift von Nietzsche?
Welche
in der er dann Wagner so zerreißt. Da gibt es auch so eine zentrale Schrift. Weiß es zufällig hier? Ja. Nicht im Zerreißen, nein, das ist nee, Wagner das ist im Titel. Der Fall Wagner.
Der Fall Wagner.
Das hat er dann, als er ein reiferer Mann war, hat er der Fall Wagner geschrieben und da zerlegt er den Wagner in alle Einzelheiten.
Ja, und auch da waren es die Frauen, ne? Cosima und Nietzsche.
Ja, genau,
und
das kam dann auch noch rein. Und ich glaube, als er in die Anstalt kam, der Nietzsche, hat er bei Einlieferung gesagt, er sei der Mann von Cosima.
Da sehen Sie mal, wohin Syphilis einen führen kann. Da verwechselt man so manches. Also, ist ein anderes Thema, aber er hat ziemlich Pech gehabt bei den Frauen und es blieb, glaube ich, nur bei einer und die hat ihn angesteckt und Cosima war es nicht. Tja, nun gut. Haben Sie was Sie Frau Schröm sagen möchten? Wenn nicht, dann machen Sie doch Ihren Rausschmeißer und lassen...
Der Rausschmeißer ist ganz leise. Das ist eine Aufnahme, die ist so dermaßen uralt, da war ich noch nicht mal auf der Welt, als die gemacht worden ist. Und schauen Sie mich an. Also es ist uralt und deswegen in einer erbärmlichen Qualität, aber trotzdem einmal.
Bevor Sie starten, nächste Woche Karl Philipp Moritz, Harald Kirchner wird uns den näher bringen. Kommen Sie doch wieder. Nochmal herzlichen Dank an Frau Schröm.
So, Moment, ich muss spulen. Nein, schon ganz.
synagogue.